People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute René Schumann mit seiner Perspektive auf HR und eine funktionierende Payroll. Und damit hallo und herzlich willkommen, René.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Legen wir los.
Wie fühlst du dich, wenn wir gerade schon bei der Einleitung sind, als Norddeutscher heute hier im schönen Heilbronn? Wie geht's dir?
Ich bin das ja gewöhnt. Also ich bin ja ganz früh verschleppt worden aus Norddeutschland sozusagen und fahre immer wieder regelmäßig hoch. Ich meine, wenn man einmal Norddeutsch ist, ist man immer Norddeutsch. Aber ich habe lange Zeit ja durch SAP auch in Rauenberg gewohnt und kenne die Umgebung um Heilbronn und Stuttgart. Also von daher, ich fühle mich ganz wohl. Es geht.
Das freut uns und natürlich mich besonders, dass du auch im ersten Satz hier schon über Stuttgart quasi indirekt sprichst. Darum soll es heute aber gar nicht gehen. René, vielleicht nochmal zur Einordnung auch deiner Person. Du bist seit 4 Jahren Chief Product Strategy Manager for Paying, Rewarding und Core Administration bei SAP. So habe ich das zumindest auch deinem LinkedIn-Profil entnommen. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Im Kern, wenn ich das so zusammenfassen darf, verfolgst du mit deinem Team ja das Ziel, diese HR-Kernprozesse, die ich gerade beschrieben habe, neu zu denken und mithilfe moderner Cloud-Technologie zu realisieren, sowie Kunden in ihrer Cloud-Transformation zu unterstützen. Also man kann sagen, dein Leben im Arbeitsbereich umfasst viel Wandel oder zumindest in gewissen Teilen. Auch neben der Arbeit stehst du für Wachstum und Veränderung, sei es bei der Gartenarbeit oder beim Handwerken, aber auch Physik zählt zu deinen Leidenschaften. Auch das ist etwas, was ich gleich nochmal etwas mit dir ergründen will. Ansonsten draufgeblickt, du hast gesagt, eben auch Norddeutscher. Inwiefern ist das etwas, was dich eben auch noch auszeichnet oder prägt? Du hast gesagt, das ist auch etwas, was dich einfach dein ganzes Leben natürlich schon begleitet. Wie ist das für dich?
Ah, jetzt also ohne in so typische, ich sag mal, Muster zu fallen, ja, ist es so, dass Norddeutsche eigentlich immer dazu neigen, gerne auch mal für sich allein zu sein, das Meer zu suchen und die Ruhe zu suchen. Und ich glaube, das ist in diesem Beruf und in dem Job, den wir ja schon sehr lange machen, teilweise sehr, sehr sinnvoll, das auch zu tun. Und das bringt mich auch immer wieder runter. Ich bin nicht so ganz der typische Norddeutsche, weil ich kann auch ohne Dialekt reden. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was eigentlich mich so, glaube ich, auch in der Hinsicht ausmacht, ist, Norddeutsche können häufig sehr wortkarg sein. Das bin ich weniger. Also diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich auch durchaus sehr schnell reden kann, dass ich auch sehr viel reden kann. Manchmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch jemanden ins Wort falle, wenn mir das dann alles zu lange dauert. Also ich bin nicht so typisch norddeutsch. Gibt aber sicherlich einige Charaktereigenschaften, die ich mir behalten habe und die auch wie nach wie vor im Job eigentlich auch ganz gut ankommen, ja.
Da bin ich mal gespannt, ob du mich heute hier im Podcast unterbrechen
musst. Wir schauen mal.
Genau. Auf jeden Fall stellen wir das schon mal auf die Probe. Ich habe deinen Titel genannt. Chief Product Strategy Manager for Paying, Rewarding und Core Administration bei SAP. Das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach Simplifizierung im Sinne von einer Cloud-Transformation. Was verbirgt sich denn genau hinter dem klangvollen Titel? Ich habe es versucht schon mal zu umschreiben, aber in deinen Worten ist das wahrscheinlich nochmal deutlich gehaltvoller.
Ob das jetzt deutlich gehaltvoller ist, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wer sich diesen Titel ausgedacht hat. Ich kann mal vielleicht beschreiben, was denn eigentlich der Inhalt dieser Aufgabe ist. Ja, der Inhalt ist, wie du schon gerade richtig gesagt hast, eigentlich der, dass wir unsere Kunden ja aus der Welt, die sie bisher kennen, hauptsächlich geprägt durch die Evolution der SAP von R2 über R3, also die klassischen Host-Anwendungen hin zu Client-Server-Anwendungen, jetzt auf dem Weg der Transformation in Richtung Cloud-Anwendungen bringen wollen. Das heißt, hier im Wesentlichen jetzt aber nicht die Talent-Management-Anwendungen, sondern vielmehr die Anwendungen, die die Core- oder die Kernprozesse der Personalwirtschaft bedeuten. Das heißt also eine Stammdatenverwaltung, eine Aufbauorganisation zu unterstützen, bis hin zur Zeitwirtschaft, bis hin zur Entgeltabrechnung. Und diese Transformation, gerade bei den Kunden, die schon sehr lange SAP einsetzen, ist natürlich ein Weg, den wir einerseits im Produkt begleiten, andererseits aber auch in den Wegen und in den Methoden. Wie kommt man jetzt eigentlich dahin? Und die Inhalte der Aufgabe sind sehr, sehr vielfältig. Das kann teilweise, können das konkrete Situationen sein, wo Kunden uns fragen, was sind jetzt die richtigen Schritte? In der letzten Zeit war es sehr stark geprägt durch das Thema Transformation im Sinne von, was passiert denn 2027? Das sind ja so Stichpunkte oder Zeitpunkte, wo wir sicherlich drauf eingehen werden. Wie komme ich jetzt eigentlich dahin? Was ist schon der Reifegrad? Wo fange ich an? Das heißt also im Prinzip ganz konkrete, teilweise Beratungsthemen auf so einer einer Roadmap-Ebene, die dann so 3-4 Stunden sind. Dann übernehmen das die Kollegen der Consulting oder der Transformation. Es sind aber auch sehr viele intern gerichtete Dinge. Wo müssen wir unser Produkt verbessern? Wo bekommen wir Feedback? Was fehlt noch? Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Die Transformation bei unseren Kunden ist eine Reise und bei SAP auch. Von daher müssen wir natürlich auch ganz genau überlegen, wo sind die Kapazitäten, was tun wir jetzt an welcher Stelle? Was sind auch die Dinge, die vielleicht vom Aufwand her jetzt machbar sind, die unseren Kunden aber am meisten helfen? Also das ist eine sehr, sehr vielfältige Aufgabe, die eigentlich auch dadurch geprägt ist, dass man sehr viel, ich sag mal, Know-how haben muss, wo der Kunde steht. Ist teilweise auch eine psychologische Aufgabe. Und auf der anderen Seite muss man stark auch die Prozesse, die der Kunde jetzt hat, verstehen, sie so auseinandernehmen. Häufig gibt es so ein Stichwort da drin, jetzt kommt der norddeutsche Humor, ist es Kunst oder kann das weg? Das heißt, wir diskutieren auch viel, brauchst du das jetzt wirklich? Sollte dich das daran hindern, jetzt die Transformation anzugehen oder kann man es nicht ein Stück weit anders organisieren? Da gibt es sicherlich viele Beispiele zu, die kann man aufzählen. Da hilft natürlich auch viel, wenn wir mit unterschiedlichen Kunden reden, dann kriegst du immer Erfahrungen mit, wo hängt der Kunde, und wenn der Nächste im Prinzip diese Fragestellung hat oder auch unsere Entwickler, ja, und unsere Architekten, dann kann man das relativ gut beantworten, weil man dann sagen kann, ich kenne jemanden, der hat das schon so und so gelöst, und das bauen wir natürlich dann auch wieder in die Best Practices rein.
Du bist ja schon seit geraumer Zeit Gestalter, Berater, Begleiter der SAP-Community, also seit mehr als 20 Jahren, kann man eigentlich schon sagen. Jetzt hast du gerade gesagt, wo der Kunde hängt. Das kriegt man eigentlich ganz gut mit. Wo hängt denn momentan der Kunde, wenn man jetzt auf die Themen blickt, die du im Endeffekt auch betreust?
Also es sind vielfältige Punkte, wo unsere Kunden mittlerweile hängen können. Ja? Auf der einen Seite ist es natürlich die Vielfältigkeit und die Schnelligkeit der SAP. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wir neigen dazu, diese dreistelligen Abkürzungen in den Markt zu bringen, sie mehrfach zu belegen. Wir neigen dazu, dass wir teilweise Produktlösungen unter unterschiedlichen Aspekten positionieren und der Kunde sich nicht genau zurechtfindet, in der Reihenfolge auch, die er angehen soll. Das ist das eine. Und auf das andere vielleicht einzugehen, ist sehr spannend. Ich bin ja schon sehr lange dabei und wir haben ja viel diese Projekte gemacht, wo wir im Prinzip personalwirtschaftliche Lösungen eingeführt haben nach Wunsch des Kunden. Und der Kunde dabei gemerkt hat, die Lösungen, die er bisher hatte, namentlich das SAP ERP HCM, bietet unglaubliche Vielfalt, auch Individuallösungen mit abzubilden. Auch teilweise Dinge, die gar nicht von uns ursprünglich mal im Projekt oder im Produkt vorgesehen waren. Ja, also ich habe Kunden, die machen nicht nur Stammdaten für ihre Mitarbeiter, sondern die haben gleichzeitig eine Spinnverwaltung oder irgendetwas anderes, was sie auf diese Stammdaten aufgesetzt haben. Dadurch, dass natürlich der Baukasten SAP ERP HCM so unheimlich viel hervorgebracht hat. Und die hängen jetzt darin, einerseits zu sagen, wie bekomme ich das dann in die Cloud, wie kriege ich das transformiert? Und auf der anderen Seite hängen unsere Kunden auch sehr stark an diesem ganzen Thema. Wer hat das eigentlich mal gebaut? Es ist wenig dokumentiert. Die Leute gehen jetzt durch den Generationenwechsel in Ruhestand und. Und dann wissen sie gar nicht, ist das wirklich noch notwendig oder ist es irgendetwas im System, was eingebaut wurde, was eigentlich obsolet ist? Und dieses Sortieren, also die Reihenfolge zu sortieren und gleichzeitig zu überlegen, was nehme ich mit? Und was brauche ich unbedingt noch? Und kann ich es vielleicht heutzutage anders machen? Da gibt es zig Beispiele zu. Das ist eigentlich auch eine der großen Aufgaben. Und das Interessante ist ja, wenn eine Menge von Kunden diese Dinge eigentlich verwendet, dann kommt das häufig als Anforderung zu uns zurück. Und dann hängen genauso unsere Architekten und unsere Entwickler vor der Fragestellung, braucht man das heute eigentlich noch? Und das sind solche Themen, wo wir versuchen, im Dialog stark zu sortieren und neben den ganzen, ich sag mal, Roadmap-Themen wirklich Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Kunden auch brauchen und vor allen Dingen das Ganze noch in einer verständlichen Form dargestellt.
Rührt daher vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung für die Physik, weil auch da geht es natürlich darum, irgendwie komplexe Phänomene, wie du sagst, in eine verständliche Form zu bringen. Und wie konkret fällt deine Physikleidenschaft denn aus? Also wie tief geht die?
Ja, also tief würde ich sagen, geht die nicht, weil da gibt es immer Leute, die deutlich besser sind. Aber wenn ich den Bogenschlag zum Beruflichen nehme, dann ist das eine der Kerndinge, die eigentlich da eine Rolle mitspielen. Weil es scheint immer wie so eine verborgene Wissenschaft, wie Begriffe, die keiner kennt. Ja, wenn ich jetzt von Quantifizierung rede oder wenn ich irgendwelche Formeln in den Raum werfe. Und das ist häufig das, wozu auch SAP-Berater, das, ich sag mal, Eco-Umfeld von SAP neigt, in einer solchen stark durch diese SAP-Landschaft geprägten Sprache zu reden. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man dahinter eigentlich mal eine Übersetzung macht und dann kriegen Kunden häufig das Gefühl, ach, das meinen die damit und das ist ja gar nicht so kompliziert. Und das reizt mich eigentlich auch an der Physik, weil die Physik ist eigentlich eine angewandte Form. Ich kann viel sehen, es gibt natürlich unglaublich viele Dinge, die ich nicht begreifen kann, aber wenn man es auf eine verständliche Art und Weise, ich sag mal, beibringt und wiederbringt, dann ist es ein Punkt, wo jeder einen Mehrwert drin hat. Und da würde ich mal eine Parallele drin ziehen, ja. Absolut.
Das werden wir gleich auch noch vertiefen, weil ich glaube, das passt natürlich auch sehr gut in den Podcast, genau dieses Entmystifizieren, die Dinge zu erklären, eben auch zu simplifizieren. Ja. Wir waren relativ schnell dabei, dass wir gesagt haben, hey, wir machen irgendwie einen Podcast zusammen, haben irgendwie auch gemerkt, menschlich ist das ein Match. Dann war die Frage, was ist eigentlich so das Thema? Da habe ich dich gefragt, na, was ist denn, René, dein Herzensthema bezogen auf HR? Hast du gesagt, eigentlich jetzt gar nicht so das eine. Wie ist denn so generell deine Sicht auf HR oder was begeistert dich an diesem Gesamtkonglomerat?
Das ist eine spannende Frage. Also ich kann immer bei der Personalwirtschaft kann ich eigentlich immer sagen, was mich weniger interessiert. Und das ist das alles, was so in Richtung Recruiting, Learning und Talent geht und Performance und Leistungsbeurteilung. Das war nie mein Punkt. Es mag sein, dass ich so früh angefangen habe, dass es das noch gar nicht gegeben hat. Ich meine, wir sind ja heutzutage, leben wir in Welten, wo ja im Prinzip Unternehmen sich bei Mitarbeitern bewerben müssen. Ja, das ist natürlich zu Zeiten, als ich gestartet habe, war das bei weitem nicht so. Was mich begeistert an der Personalwirtschaft ist erstmal die Menschen. Und zwar die Menschen, die wirklich tagtäglich diese Verantwortung übernehmen. Und ich habe in verschiedenen Rollen bei SAP gearbeitet und habe ja auch viele Projekte gemacht. Und es ist immer schön, wenn man in so typische Personalabteilungen hineinkommt, wie die sich untereinander unterstützen, wie sie Fragen diskutieren. Weil es hat immer ein hohes Maß von, ich arbeite mit Mitarbeitern, jetzt nicht im medizinischen Bereich, aber häufig ist es auch seelsorgerischer Bereich. Ja. Es gibt viele lustige Geschichten im Personalwesen, die das Ganze auflockern. Das finde ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Klima in den ganzen Projekten, in denen ich gemacht habe, war eigentlich immer geprägt durch eine starke Empathie, durch eine Offenheit, aber gleichzeitig eine super akkurate Art. Und das passt zu mir, weil ein Stammdatum, eine Entgeltabrechnung, da gibt es nur zwei Zustände. Das ist schwarz oder weiß, das ist richtig oder falsch. Also bei einer Abrechnung gibt es nicht sowas wie 80% Best Practices, sondern es gibt immer nur das Thema, ist es richtig oder ist es eben nicht richtig. Und das in dem Sinne geprägt, teilweise eben durch diesen Zeitdruck, der da auch herrscht. Und trotzdem aber diese Offenheit nicht zu verlieren, die Dynamik durch gesetzliche Änderungen, durch alles, was dazukommt, das fand ich schon immer faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch nur zufällig reingerutscht, ja, weil kein anderer ein personalwirtschaftliches Projekt übernehmen wollte. Und ich bin gar nicht gefragt worden. Ich bin einfach hin und saß plötzlich mittendrin. Und muss ganz ehrlich sagen, es ist kein Marketing. Ich fand es vom ersten Moment an super spannend und faszinierend.
Payroll, wir haben das schon so ein bisschen gestreift und du hast gesagt, dass es dir auch großen Spaß macht, die Themen so greifbar zu machen, dass man sie auch als fachfremde Person ein bisschen versteht. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, meine Eltern hören auch diesen Podcast. Von daher, vielleicht kannst du jetzt im Sendung mit der Maus-Style auch nochmal die Themen, die dich so bewegen. Du hast gesagt, so klassisches Talentmanagement, Recruiting, das ist es nicht Learning. Aber wofür brennt Renés Herz? Und mach diese Themen doch nochmal so ein bisschen greifbar hier in diesem Podcast.
Ja, ich würde mal das Stichwort Payroll, glaube ich, aufgreifen.
Nehmen wir
das. Erstmal ja ein englischer Begriff. Ja, in Deutschland würden wir ja zunächst einmal sagen, es geht um Vergütung und um Entgeltabrechnung. Ja, so, das ist eigentlich etwas, was wir alle kennen. Also sobald wir im Berufsleben letztendlich einsteigen, hat ja der Arbeitgeber die Verpflichtung, gegenüber verschiedensten Institutionen, im Übrigen nicht nur gegenüber dem Mitarbeiter, sondern auch gegenüber Behörden, Sozialversicherung, Steuern und Meldewesen, eine ganze Menge Dinge zu tun. Und das ist stark reglementiert. Und am Ende des Tages geht es aber darum, dass wir natürlich diese Regularien so effizient und so richtig wie irgendwie möglich durchführen können in ständig wechselnden politischen Situationen, in ständig wechselnden Entgeltabrechnungssituationen, Tarife, da kommen dann Betriebsräte und alles dazu. Und es ist am Ende des Tages eigentlich so, dass mich daran so fasziniert, und das ist auch das, was eigentlich Systeme sehr gut unterstützen können, dass man im Prinzip eine normierte Vorgehensweise hat als Grundlage, wie Mitarbeiter abgerechnet werden. Und das ist für jeden insofern sehr, sehr wichtig, weil man ja gleichzeitig zum Beispiel Rentenansprüche aufbaut, weil man ja zum Beispiel Beispiel sein Nettogehalt bekommt. Also netto, ne, wir reden ja immer vom Brutto, das sind ja die Dinge, die man zunächst einmal gewährt. Und dann gehen ja verschiedene Abzüge in der Regel runter, kennen wir alle, sehr leidig. Ne? Prominentester Abzug ist die Steuer. Und am Ende des Tages ist ja das, was als Entgelt dort landet, das Geld, was eigentlich der Mitarbeiter dann zur Verfügung hat, um eben sein Leben zu gestalten. Und ich finde, das hat schon sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und gerade auch eben in dem Maß, dass man sagen kann, auch alles andere, was dem Mitarbeiter verborgen ist, läuft im Hintergrund automatisch weiter. Also es wird seine Rentenversicherung bezahlt. Es werden im Prinzip Arbeitgeberanteile abgeführt. Es werden Statistiken ausgefüllt. Also alles das, was ein Mitarbeiter gar nicht sieht, weil er sieht immer nur den Bankcheck. Aber dazwischen und dahinter und daneben läuft eine ganze Menge. Und was so spannend ist, ist, dass am Anfang eine Entgeltabrechnung eigentlich relativ simpel war in Deutschland. Aber je mehr wir natürlich als Softwarekonzern die Möglichkeiten von der Automatisierung überhaupt umgesetzt haben, sind natürlich auch die Gesetzgeber auf die Idee gekommen, wir können natürlich auch noch viel mehr machen. Ja, also wir kennen den Begriff der Rückrechnung, das kann man mit der Hand rechnen. Ja, also wenn man einen Fehler gemacht hat, dann rollt man wieder zurück. Oder wenn sich Dinge im Nachhinein geändert haben, dass man dann sagt, okay, dieser Sachverhalt muss jetzt aber auch in die Vergangenheit gelten. Es gibt aber auch Dinge, die eingeführt worden sind, die man heute mit einer relativ großen Belegschaft, die man abzurechnen hat jeden Monat, akkurat abzurechnen hat, gar nicht mehr manuell machen könnte. Das sind so komplexe Berechnungen, das kann nur Software. Und es zeigt aber, dass es notwendig ist, dieses Gleichgewicht natürlich zu halten. Ne? Weil auf der einen Seite hat man die Entgeltabrechnung mit den Regularien, die ein Mitarbeiter noch verstehen muss. Wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, wie man da auch Unterstützung bieten kann. Und auf der anderen Seite muss aber ja auch, ich sag mal, die Software umsetzbar das Ganze auch leisten können.
Also kurzum, es geht ein bisschen um die kleinste Violine der Welt, kann man sagen. Im Vorgespräch haben wir ja auch schon mal gestreift, und das dürfte dich wahrscheinlich auch sehr freuen, dass die HR Connect wahrscheinlich auch so ein bisschen unter dem Blickwinkel des Jahres der Payroll stehen wird, auch wenn das noch nicht zu 100% offiziell ist, aber zumindest merkt man am Markt, dass das Thema Payroll einen Aufwind erfährt. Du hast gesagt, bist sogar noch eins weitergegangen, hast gesagt, es ist gar nicht das Year of the Payroll, sondern es kommen jetzt eigentlich die Years of the Payroll. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
Also bisher war es ja so, dass die Payroll immer sehr stark im Verborgenen gelaufen ist. Ja, das liegt natürlich daran, dass wir auf der einen Seite gute Softwareunterstützung dafür haben, dass wir aber auch genügend Fachpersonal hatten in den Unternehmen, die seit Jahrzehnten nichts anderes machen, als Payroll zu machen. Ich meine, man muss mal diese typische Rolle eines Payrollers sehen. Die stehen ja häufig unter dem Verdacht, die arbeiten nur einmal im Monat, wenn nämlich gerade eben jetzt ausgezahlt werden soll. Ja, so. Das heißt also, aus der traditionellen Sichtweise heraus ist der Payroller jemand, der sehr stark im Verborgenen gearbeitet hat, was diesen Job teilweise auch für viele natürlich jetzt nicht gerade sehr attraktiv macht. Ja, es gibt immer so diesen typischen Spruch, das ist, wenn ich in der Payroll was falsch mache, kennt mich jeder. Mache ich was richtig, kennt mich keiner. Und so werden sie ja auch nicht wahrgenommen als die strategischen Personaler. Strategische Personaler sind ja eher die, die sich um die Entwicklung des Unternehmens kümmern, um andere Aspekte. Da sind wir wieder bei den Talent-Management-Aspekten. So der klassische Payroller ist ja eher jemand, der im Verborgenen arbeitet. Und wir haben jetzt einen starken Generationenwechsel. Ich meine, wir erleben das in der Fachpresse tagtäglich, dass es um Fachkräftemangel geht, um Nachwuchs. Jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt super attraktive Berufe nimmt, dann ist es teilweise so, dass dort der Nachwuchs ja schon knapp ist. Jetzt nehme ich mal eine Payroller-Rolle, die super wichtig ist, weil kein Unternehmen kann auf eine akkurate Entgeltabrechnung verzichten. Ja, dann hätten die Mitarbeiter, wie ich gerade schon ausgeführt habe, Probleme, weil es einfach kein Geld gibt. Die Behörden haben dragonische Strafzahlungen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ganze System Mitarbeiter, Arbeitgeber würde komplett zusammenbrechen, inklusive der Steuern, die eine Gemeinde benötigt und natürlich auch der Staat benötigt und viele andere Institutionen, die da dranhängen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Anforderungen der Komplexität einer Payroll immer größer werden, immer interessantere, ich sag mal, Regularien eingeführt werden, nicht nur durch den Gesetzgeber, im Übrigen auch durch die Betriebe intern. Das ist ja auch so ein bisschen der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt geschuldet, dass sich hier ja auch attraktive Angebote wie zusätzliche Entgeltbestandteile, Boni, Mobilitätszuschüsse, teilweise ist auch vieles in der Zeitwirtschaft, was dann in der Entgeltabrechnung bewertet werden muss. Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitkonten, wie bewerte ich die hinterher? Und jetzt stelle ich mal vor, dass das Ganze noch komplexer wird. Und auf der anderen Seite aber die Mitarbeiter, die dieses Wissen haben, seit Jahrzehnten im Prinzip, jetzt so langsam sich in Rente verabschieden und wir wirklich tatsächlich Nachwuchsprobleme haben. Das Schlimmste Schlimmste ist eigentlich für ein Unternehmen, wenn jetzt 5 Payroller die Torte aufs Sideboard stellen und danach wird gefragt, wer macht es denn eigentlich? Weil es ist etwas, was man auch nicht aussetzen und verschieben kann. Es läuft jeden Monat gnadenlos weiter. Und so muss es ja auch sein. Und das heißt, ich habe wenig Lücken und muss dafür natürlich jetzt Mitarbeiter aufbauen. Und deswegen glaube ich, dass das in den nächsten Jahren ein ganz, ganz starkes Thema wird. Wie kann die Software noch mehr unterstützen? Wie können wir diesen Grad an, ich habe dieses Wissen aus dem Bauch. Ja, ich habe in den Projekten Payroller erlebt, die gucken auf eine Entgeltabrechnung und sehen, da ist ein Fehler drin. Die können erstmal noch gar nicht erklären, warum der Fehler da drin ist oder auch genau wo er ist. Aber es ist, man würde so schön sagen, es riecht nach irgendwas ist falsch. Und das ist natürlich etwas, das bildet sich erst durch jahrzehntelange Erfahrung. Und das kann man jetzt so schnell an neue Generationen nicht weitergeben. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Lassen wir jetzt die Fehlerquoten ins Unendliche steigen? Oder nehmen wir im Prinzip am Ende des Tages vielleicht auch modernere Software-Elemente dazu, Stichwort KI oder was auch immer, die in den entsprechenden Bereichen helfen können, um diese Aufgabenlast künftig ein Stück weit auch automatisiert besser abbilden zu können. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch die Möglichkeit, Modelle zu unterstützen, wie ein Payroller effizienter größere Mengen an Mitarbeiter abrechnen kann oder aber eben auch sich spezialisierte Dienstleister jetzt dem letztendlich angehen oder annehmen und sagen, liebes Unternehmen, wir helfen dir temporär, wenn dein Payroller gerade oder Payrollerin, ja, Entgeltabrechnerin, wenn sie gerade nicht verfügbar ist oder eben auch dauerhaft in Form von BPO, also sprich von Auslagern, von Prozessen. Nur das bedeutet natürlich wiederum, da geht es ja auch um Entgeltabrechnungspreise, was kostet eine Entgeltabrechnung im Markt. Und wenn die Software jetzt so unelegant ist, im Prinzip letztendlich auch solche Shared Services oder BPO-Modelle nicht zu unterstützen, dann laufen wir in eine Unbezahlbarkeit hinein und dann wird am Ende des Tages eine Entgeltabrechnung nicht mehr wirtschaftlich. Und das macht keinen Sinn für alle.
Du hast schon so einen Vorteil gestreift, ein Payroller, eine Payrollerin zum Beispiel arbeitet nur einmal im Monat und drückt dann quasi aufs Knöpfchen. Das
ist eine schöne Vorstellung. Ne?
Richtig, oder ja. Es gibt ja auch so dieses Vorurteil, naja, die Payroll, das läuft schon, das ist doch, ne? Was ist denn vielleicht auch die Motivation, solche Prozesse dann eben auch neu zu denken? Weil vielleicht sagen jetzt viele Unternehmen, naja, irgendwie ist das bei uns, läuft das Thema Payroll schon. Ist es dann vielleicht einerseits der Trigger zu sagen, A, wir haben gute Lösungen, auf die wir jetzt vielleicht gleich mal blicken und B, vielleicht auch das Thema, naja, diese neuen Generationen oder diese klassischen Rollen, die gar nicht mehr nachkommen, die zwingen uns eben auch zum Handeln.
Absolut, es ist beides. Ne? Also ich würde mal beim Letzteren anfangen. Der Zwang des Handels liegt eigentlich daran, dass die Leute, die ich dafür begeistern kann, Payroll zu machen oder die ich damit beauftrage, die ja von extern kommen, also bei den ganzen Verhandlungen gar nicht mit dabei waren, die kennen zwar den Brutto-Netto-Teil, das heißt, die wissen, wenn das Brutto da ist, wie wird das Netto berechnet, aber wie hat sich das Brutto gebildet? Ja, das Brutto ist ja immer etwas, was aus vielen langwierigen Verhandlungen herauskommt, aus Tarifvereinbarungen, aus Haustarifen. Das heißt, die kennen die Historie nicht. Und insofern muss man, glaube ich, mittlerweile Systeme, oder nicht glaube ich, sondern weiß ich, muss man Systeme zur Verfügung stellen, die einerseits eine klaren Übersicht geben darüber, was ist dort eigentlich definiert worden, was einen viel, viel höheren Grad an Automatisation voraussetzt. Das heißt, wenn jemand gewisse Dinge eingibt, wo von vornherein klar ist, das kann so nicht sein. Das funktioniert nicht, da sind falsche Sachverhalte drin und das muss Software heutzutage unterstützen. Das heißt, auf der einen Seite der Need, die Notwendigkeit, dass man im Prinzip existierende Konfigurationen vereinfacht, damit sie überhaupt erstmal nachvollziehbar werden, dokumentiert. Genau das, was ich eingangs gesagt habe, ist das Kunst oder kann das weg, versuchen zu simplifizieren, damit das von anderen übernommen werden kann. Und dann eben noch das Ganze so attraktiv gestalten, dass auch jüngere Menschen sich für dieses Thema begeistern können.
Was hat SAP jetzt ganz konkret zu bieten im Sinne dieser Simplifizierung für das Thema Payroll?
Ja, also es ist auf der einen Seite so, dass wir verschiedene Möglichkeiten jetzt anbieten, die existierende Payroll in die neue Welt zu überführen. Namentlich wäre das so, um jetzt mal solche Drei-Letter-Codes, um auch aus der Physik heraus mal zu verwenden. Ja, man hat halt eben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel die Payroll in eine sogenannte ECP zu geben. Ja, ECP, da steckt der Name drin, ist ein Employee Central als führende Stammdaten. Employee Central als führendes Stammdatensystem hat schon mal den riesen Vorteil, dass das, was ich eingangs gesagt habe, diese Wahnsinns Stammdaten, die sich individualisiert angesetzt haben, Mitarbeiterstammdaten, eigene individuelle Stammdaten, dass ich diese normiere. Also ein Stück weit wirklich aussortiere, in einer gewissen Form beschreibe, sodass sie so transparent sind, dass sie für globales Reporting, dass sie aber auch für andere Prozesse wie Self-Service-Prozesse direkt verfügbar gemacht werden können. Das ist der erste Punkt dieser Transformation. Und das P für ECP, um das mal so ein bisschen auszubringen mit Sendung mit der Maus, steht für Payroll. Das heißt also, dahinter steckt dann eine hochintegrierte Payroll, die die gleiche Payroll zunächst einmal ist, die die Kunden im Eigenbetrieb heraus kennen. Also die Codelines, wie wir sagen, sind genau die gleichen. Aber dadurch, dass diese Payroll von SAP gehostet wird, gibt es gewisse Einschränkungen. Das heißt, wir fahren schon mal so ein paar Leitplanken links und rechts ran und zwingen, und zwar ganz bewusst zwingen, den Kunden gewisse Freiheiten aufzugeben, damit wir eben den Grad an Normierung und diesen Effizienzsteigerungsgrad auch wirklich erreichen können. Und deswegen ist eines der Angebote, und das ist auch das, wo ich sage, das ist die nächsten Jahre die Go-Forward-Lösung der SAP, ist die Cloud-Transformation, Stammdaten normiert in Form von Employee Central mit einer intelligenten Integration, das wäre auch eine Art Hybrid-Integration, dann in die Payroll- und Zeitwirtschaftswelten zu geben. Der nächste sinnlogische Schritt ist dann die Zeitwirtschaft, die sehr stark die Entgeltabrechnung beeinflusst, auch in diese Transformation mit reinzunehmen und immer mehr an der Payroll, ich sag mal, insofern umzuarbeiten, Schritte einzuleiten, die eine gewisse Normierung setzen, die dadurch auch eine gewisse Dokumentation mit sich bringen, sodass andere Gruppen diese Payroll auch unfallfrei für eine gewisse Zeit, dauerhaft, wie auch immer, übernehmen können. Und das Ganze dann auch noch ausgeprägt auf Basis dieser ECP in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man kann durchaus auch Partner damit beauftragen, die dann im Rahmen von BPO in einer PMC, jetzt sind wir wieder bei so einer Abkürzung, Partner Managed Cloud, dann auch Teile dieser Core-Lösungen, dieser Entgeltabrechnung übernehmen können. Das ist der Weg, um sich unabhängiger von den Personen zu machen, die das Unternehmen verlassen. Und das ist der Weg, um auch attraktiv künftig zu sein, damit diese Tätigkeiten überhaupt durchgeführt werden können, bis hin zur Wirtschaftlichkeit. Weil wenn heute eine Entgeltabrechnung 30, 35, 40 Euro kostet, dann ist das ein Riesenkostenblock, der zusätzlich nicht dem Mitarbeiter ausgezahlt werden kann, sondern der auch im Übrigen nicht irgendwo abgesetzt werden kann, sondern der wirklich tatsächlich beim Arbeitgeber verbleibt. Und damit habe ich natürlich keine Chancen, Investitionen in weitere Punkte zu legen, wenn mich die Kernabrechnung, also ein Muss, schon so viel Geld kostet.
Ich finde, du hast es extrem schön auch dargelegt, entlang der Abkürzung dann trotzdem den Bogen zur Sendung mit der Maus gespannt und auch nochmal aufgezeigt letztlich, was systemisch geht. Wenn wir jetzt drauf blicken, was das für die Rollen auch dann letztlich beinhaltet, also gewisse Dinge fallen ja quasi dann weg, gewisse Dinge kommen vielleicht auch dazu. Welche Rollen braucht denn dann in Zukunft noch eine funktionierende Payroll?
Ja, die Rollen werden sich insofern ein bisschen verändern, dass wir eben jetzt nicht mehr nur noch, das ist keine Abwertung, ja, sondern das ist eine wichtige Kernaufgabe, die Umsetzung der Betriebsvereinbarung oder der gesetzlichen Regularien in einer Entgeltabrechnung durch gute Mitarbeiter umsetzen, sondern was noch dazu kommt, ist Menschen, die offen sind, in die Zukunft zu schauen, was Transformationen angeht. Ja, die also wirklich den Mut haben, ein Stück weit zum Beispiel bestehende Stammdaten einfach nicht weiterzuführen. Also wir haben, wenn ich das so aus der Historie sehe, sind Payroller oder Personaler an sich immer Jäger und Sammler. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ein Personaler am Ende des Tages immer gefragt wird, wie war das denn? Das kann für irgendeine Betriebsversammlung sein, wie war das denn vor 15 Jahren, wie war die Datenlage? Das können Außenprüfungen sein durch Wirtschaftssteuerprüfer, durch Sozialversicherungsereignisse, durch Rentennachfragen. Das heißt, Personaler müssen immer stark auch in die Vergangenheit heraus auskunftsfähig sein. Ja, das ist übrigens einer der Gründe, warum wir das HCM als eine der wenigen Anwendungen der SAP komplett historienfähig gesetzt haben. Ja, das brauche ich nicht nur für die Rückrechnung, das brauche ich im Prinzip auch für den Blick in die Vergangenheit. Also wenn man so will, hat ein Payroller immer so den Einblick auf die Gegenwart, ist die Abrechnung richtig, aber auch immer einen sehr starken Blick auf die Vergangenheit. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann muss ich natürlich auf die Frage hin ganz konkret zukünftig in Cloud-Lösungen etwas anders vorgehen. Ja, ich muss natürlich meine gesetzliche Historienfähigkeit bewahren. Ich muss natürlich weiterhin auskunftsfähig bleiben. Aber man muss den Mut haben, die Dinge, die ich gesammelt habe, die nun wirklich weg können, auch wirklich vorher wegzunehmen. Und da wirklich einen Cut zu machen und da auch künftig einfach mehr Mut aufbringen, dass nicht alles so gespeichert ist, wie es bisher im System war, aber wir auch mit weniger deutlich weiterkommen und auch deutlich oder ganz klar auch gesetzliche Anforderungen erfüllen können.
Wenn wir auf das Thema Payroll blicken, dann hat man beim Vorher und beim Nachher ja das Gefühl, am Ende passiert trotz allem irgendwie das Gleiche. Also ne, es geht ja quasi darum, dass ja heute Mitarbeiter A oder Mitarbeiterin A Geld aufs Konto bekommt, mal ganz runtergebrochen, und es wird auch morgen und in Zukunft so sein. Also da ist ja, sagen wir mal, wenig im Endergebnis, im Experience-Part beim Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin, ne? Wenig Spielraum. Ja. Wie sensibilisiert man denn dann trotzdem für diesen Change? Also weil es ist ja nicht so, dass du sagst, naja, also klar, der Prozess im Hintergrund wird sich vielleicht verändern, aber du wirst wahrscheinlich wenig Feedback von Mitarbeiterinnen dafür bekommen, wenn du deine Payroll veränderst. Nehme ich jetzt mal an. Vielleicht ist auch eine Fehlannahme.
Ja, eher von den Leuten, die dann hinterher mit der neuen Payroll arbeiten. Also da sollte das Ziel schon sein, dass die das Feedback geben, das ist jetzt transparenter, das ist klarer, das ist einfacher, wie auch immer. Wir haben ja schon auch in den letzten Jahren immer wieder Innovationen auch im Bereich der Payroll reingesetzt. Ja, wenn ich an sowas denke wie jetzt dreistellige Abkürzung, das Payroll Control Center, das PCC, hat ja schon regelbasiert durchaus auch proaktiv den Sachbearbeiter darauf hingewiesen, ob da könnte was falsch sein, da ist eine Regel draus gelaufen. Da müsstest du mal hinschauen. Also man kann schon Verbesserungen da reinsetzen. Für den Mitarbeiter, das ist immer das beste Payroll-Projekt überhaupt. Also derjenige, der am Ende des Tages das Geld bekommt, für den darf sich nichts ändern. Für den darf sich nur insofern etwas ändern, dass es transparenter vielleicht wird. Ich hatte vorhin Self-Services angesprochen, ja, dass ich eben nicht mehr die Krankmeldung, die Abwesenheitsmeldung, die entsprechenden Arbeits- oder Lebensumstände, die sich auch in der Payroll ändern, dass ich die entsprechend selber eingeben kann, selber direkt melden kann, dass es da klarere Prozesse gibt, schnellere Wege, dass vielleicht meine Entgeltabrechnung, so komplex wie sie ist, also es gibt in Deutschland eine Entgeltabrechnungsgesetz oder Entgeltabrechnungsverordnung, wie soll diese Bescheinigung eigentlich aussehen? Das kann ich nicht vereinfachen, um es mal ganz flach auszudrücken. Und ich kann aber, was ich versuchen kann, ist mit Technologie natürlich auch diese Fragestellung, wo kommt denn jetzt der Betrag auf meine Entgeltabrechnung her und warum habe ich denn jetzt eine Rückrechnung und warum sind denn jetzt hier andere Beträge als im Vormonat? Das kann ich transparenter gestalten. Das entlastet auf der einen Seite die Sachbearbeiter, die die Payroll tagtäglich fahren, weil die müssen diese Fragen nicht mehr beantworten. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, dass der Mitarbeiter eine wesentlich höhere Transparenz auch über sein Entgelt am Ende des Tages bekommt. Also man kann schon Verbesserungen machen, aber summierend ist es so, für den Mitarbeiter darf sich nichts ändern, weil das wäre eine Katastrophe, wenn da plötzlich weniger steht im Zweifel. Und auf der anderen Seite ist es so, dass für die Sachbearbeiter natürlich eine Unterstützung da ist, dass sie einfach schneller neue Sachverhalte ins System bekommen, besser unterstützt werden, proaktiver auf mögliche Verstöße und Fehler hingewiesen werden. Ja, da gibt es im Übrigen auch eine ganz interessante Anekdote, wenn man jetzt mal nach den personalwirtschaftlichen Anekdoten fragt. Wir haben ja bei SAP sehr lange schon auch bestehende andere Entgeltabrechnungslösungen übernommen. Dadurch, dass die SAP damals relativ neu im Markt war, hat es dann Projekte gegeben durch die Vorteile der SAP, auch der Integration zu anderen Modulen wie Finanzwesen und, haben Kunden sich dann auch entschieden, ihre bestehende Insellösung Personalwirtschaft dann durch die SAP-Lösung auszusetzen oder zu ergänzen oder zu ersetzen. Und wenn man dort als Berater gewesen ist, dann macht man am Anfang sowas wie Parallelabrechnung. Man muss ja beweisen, und das muss man ja auch im Projekt akkurat machen, bevor man produktiv ist, dass das alte Abrechnungssystem richtig gerechnet hat, gehen wir mal von aus, und das neue jetzt auch wieder richtig rechnet. Und wenn es dort Differenzen gegeben hat, dann gibt es ganz lustige Anekdoten, dass das Fehler im alten Abrechnungssystem waren. Und jetzt ist die Frage, wie geht man denn mit diesen Fehlern um? Weil auf der einen Seite die korrigieren, dann würde die extremst irritierend sein. Auf der anderen Seite, die nachbauen, ist auch keine gute Idee. Ja? Und es hat häufig in Projekten Ergebnisse gegeben, dass wir den Fehler nachgebaut haben im SAP-System, damit es zunächst einmal nicht auffällt. Ja? Das sind natürlich in der Regel Fehler gewesen, die in gewissen Berechnungen gesteckt haben, die nicht für Behörden sind und für Steuer, sondern die im Prinzip im Brutto irgendwo drin gesteckt haben. Aber es ist letztendlich so, dass man immer diese Fehlerfreiheit natürlich generieren muss. Und Mitarbeiter sind sehr, sehr sensibel, wenn plötzlich das Netto sich aus irgendwelchen Gründen ändert. Und das ist ja dann auch faktisch falsch, weil ich kann immer davon ausgehen, dass die vorhergehende Entgeltabrechnung auch von SAP zu SAP in einer Transformation schon richtig gewesen ist.
Ja, spannend auf jeden Fall, wie da dieser Konflikt dann im Endeffekt auch beschrieben wird oder beziehungsweise dann eben auch, dass das neue System vielleicht dann korrekt rechnet und wie geht man dann damit um. Eine Frage, gerade beim Thema auch technologische Unterstützung, was natürlich auch mit einspielt und viel Unterstützung verspricht, ist KI. Welche Rolle siehst du denn für KI im Bereich Payroll?
Ja, also in der KI ist es grundsätzlich so, dass eine KI mir natürlich schon viel, viel Hilfestellung geben kann. Im Allgemeinen durch entsprechende Dialoge, ne, also durch Chatbots und, durch Frage-Antwort-Geschichten. Ich muss ganz speziell in der Payroll sehr darauf achten, dass ich in der KI ein vernünftiges Grounding mache. Also mit Grounding bezeichnen wir, dass ich Datenquellen anzapfe, die nicht allgemein verfügbar sind, sondern die auf das Unternehmen natürlich zugeschnitten sind. Ja, das heißt also, wenn ein Mitarbeiter Fragestellungen über einen solchen Chatbot, über einen solchen Dialog, über Joule, was auch immer hat, dann kann ich nicht wie bei ChatGPT das Public Internet durchsuchen, weil dann habe ich teilweise veraltete Stände, dann habe ich teilweise nicht passende Aussagen für das jeweilige Unternehmen, sondern ich muss zunächst einmal die KI so aufbereiten, und da bin ich wieder bei dem Punkt der Transformation, ich muss die KI mit Daten und Dokumenten füllen, die so exakt sind, dass sie meiner Situation entsprechen. Und dann kann ich diese, das muss ich im Allgemeinen ja machen, wenn ich eben Transformationen in die Cloud machen möchte, und dann kann ich diese gesicherte, ich sag mal diese isolierte Datenlage auch für eine KI verwenden. Und wir arbeiten an sehr vielen KI-Szenarien, momentan natürlich viel auch auf dem Papier, ja, wo wir uns überlegen, was könnte hilfreich sein. Und nehmen wir mal zum Beispiel, ich hatte es vorhin gebracht, ja, der Entgeltnachweis wird immer komplexer, ich sehe irgendwelche Entgeltnachweis-Dinge, dann kann ich heutzutage schon mit Anwendungen, die meinen Entgeltnachweis erklären, die gewisse Sachverhalte erklären können, auch in die Vergangenheit hinein erklären können, also wenn es zur Rückrechnung gekommen ist, dann kann ich letztendlich über diese Dokumente, über die gesetzlichen Dinge, die dazu eine Rolle spielen, die sind natürlich public, die sind ja entsprechend aufbereitbar, warum zahle ich jetzt Steuern, warum bin ich sozialversicherungspflichtig, das kann ich kombinieren und kann dem Mitarbeiter eine relativ profunde Antwort geben und ihm seinen Entgeltnachweis zum Beispiel erklären. Ein weiteres Beispiel für KI bei uns ist wirklich diese Compliance-Themen. Ja, also ein Personaler und ganz speziell der Entgeltabrechner muss immer so handeln, dass er letztendlich, weil es geht ja um Geld, also es geht um Interessenslagen, der Unternehmer möchte nicht mehr Geld bezahlen, die entsprechenden Behörden möchten ihr korrektes Entgelt bekommen. Da geht es natürlich immer um dieses ganze Thema Zahlenreihen vergleichen, Daten vergleichen. Und es ist am Ende des Tages so, dass eine KI sehr hilfreich sein kann, um gewisse Abweichungen zu erkennen. Also Mustererkennung ist eine der großen Stärken der KI. Und auf der anderen Seite, um es mal ganz flach auszudrücken, kann man auch sowas wie Fraud Detection machen, also Betrugsversuche aufdecken, wenn Mitarbeiter gleichen Namens, gleiche Bankverbindung haben. Das sind alles Prüfungen, die jetzt schon Personaler machen. Teilweise machen sie stichprobenartig, machen sie es per Hand. Und wenn sie dann in Richtung Compliance gehen, können wir natürlich auch in der KI viel, ich sag mal, ein Stück weit unterstützen, was bisher manuelle Prozesse sind oder was wieder zurückkehrend diese Baucherfahrung ist. Ne? Dass ich sage, irgendwie habe ich diese Bruttozahl schon mal gesehen, das kann nicht sein. Und das sind ja auch solche Filter, die ich letztendlich dann auch in der KI, ich sag mal, halbmaschinell mit unterstützen kann. Also KI wird ein wichtiger Punkt, wie ich glaube, überall in unserem Anwendungsleben, aber auch hier mit einer gewissen Verantwortung. Wir werden niemals hier, ich sag mal, eine KI dazu bringen, dass die SAP oder irgendwer eine KI-Lösung sagt, das ist jetzt der richtige Weg, sondern es sind immer nur Anleitungen. Entscheiden muss immer der Mensch am Ende des Tages oder der Sachbearbeiterin, wie auch immer.
Alle guten Dinge sind drei. Wir waren ja auch bei den Abkürzungen. Wir droppen jetzt zum dritten Mal nochmal deinen Titel. Chief Product Strategy Manager for Paying, Rewarding and Core Administration. Da steckt ja auch noch ein bisschen mehr drin als nur Paying. Wir haben jetzt ja sehr stark diesen Aspekt quasi fokussiert. Wenn wir auch Rewarding, ich meine, Core Administration ist natürlich, sagen wir mal, auch so ein bisschen das, wo sich alles...
Die Stammdaten, ne, genau, da wo sich alles sammelt, die Basis.
Ja. Exakt. Aber wenn wir auch dieses Thema von Paying und Rewarding, wenn wir das nochmal verknüpfen, wo siehst du denn auch da die Schnittstellen und ja, was geht denn da über hinaus noch? Also klassisch auch natürlich das Thema Benefits etc., was natürlich auch mit einspielt und die Welt auch nicht gerade simpler macht.
Nein, absolut nicht. Also da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin so lapidar, weil ich mal davon ausgehe, dass nicht nur deine Eltern zuhören, die nur gar keine Payroll-Know-how haben, sondern auch die Leute vielleicht zuhören, die ein bisschen mehr die Payroll-Terminologie kennen. Hier geht es natürlich darum, dass ich alles das, was das Brutto beeinflusst, nochmal davor liegend im Prinzip besser steuere und auch den heutigen Anforderungen entsprechend dynamischer zuordnen kann und auch ein Stück weit den Mitarbeitern gerechter werden kann. Ja, also das ganze Thema Benefits ist ein viel größeres Thema geworden mit mittlerweile, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, in den nachfolgenden Generationen, die kommen, dass die Ansprüche eigentlich nicht so stark sind. Ich gucke in eine Tariftabelle und verdiene aufgrund meines Alters und vielleicht meiner Berufserfahrung und meines Lebens, ich sag mal persönlichen Lebensstils, ich bin verheiratet, nicht verheiratet, halt dieses Brutto, das, was so die klassischen Tarifverträge ausgeprägt haben, und bekomme dann natürlich gesetzlich dieses Netto. Dieses ganze Thema Rewarding spielt sich viel weiter vorne ab. Ja, das heißt, was gibt es denn für Vergütungsmodelle und für Unterstützungen, die Mitarbeiter zusätzlich noch entsprechend bekommen können und die auch in ihrer Lebensphase perfekt passen. Ja? Stichwort sind diese neuen Kioskmodelle zum Beispiel, ja, dass ich einen gewissen Betrag habe, den ich individuell meiner Lebenssituation einsetzen kann. Ich brauche eine Unterstützung fürs Fitnessstudio, für meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ich brauche eine Kinderbetreuung. Das Stichwort Mobilität, glaube ich, zeigt es sehr gut. Ja? Es gibt immer noch Mitarbeitergruppen, die gerne einen Dienstwagen haben. Ja? Da ist es immer noch auch ein Statussymbol. Da passt es vielleicht auch in die Familiensituation, weil der Arbeitgeber den Van zur Verfügung stellt, dann kommt es in Deutschland zu den klassischen Versteuerungsmaßnahmen. Je nachdem, welche Versteuerungsmethode ich als Geldwertenvorteil wähle, alles gut. Es gibt es aber auch Mitarbeitergruppen, die wohnen halt in Großstädten. Für die ist vielleicht eine Mobilität im Sinne eines E-Scooters wesentlich wichtiger oder eines Ubers oder eines Deutschland-Tickets. Ja? Das heißt also, die Wahlmöglichkeiten, und jetzt muss man sich ja mal vorstellen, wir reden ja nicht in einem Start-up-Unternehmen mit einem Garagenunternehmen von 15 Leuten, wo ich morgens reinkomme und sage, wer will heute Pizza, wer möchte heute mal mit dem Taxi nach Hause fahren, sondern ich rede ja häufig auch in Unternehmen, die deutlich über, das ist ja gerade die Gruppe der SAP-Abrechnungen, die geht ja schon in die mehreren Tausenden bis hin zu unüberschaubaren Hunderttausenden und mehr, Abrechnungsfällen, die ich habe. Und wenn ich jetzt mit jedem Mitarbeiter ein individuelles Gespräch führe, was passt denn gerade zu deiner Lebenssituation? Ist es eher die Kinderbetreuung? Ist es eher die Altersversorgung? Oder ist es eher die Mobilität? Kriege ich das nicht hin? Insofern muss ich auch hier Softwaremethoden unterstützen. Aber es geht natürlich auch um das ganze Thema Eligibility. Also bin ich überhaupt berechtigt, das zu tun? Ja? Habe ich vielleicht schon Wahlmöglichkeiten oder habe ich vielleicht schon Bonusmodelle ausgenutzt, die mich gar nicht in die Lage versetzen, jetzt noch ein zusätzliches zu buchen? Ja? Und auch überhaupt den Überblick, welche Angebote gibt der Arbeitgeber? Wie werden die zentral zur Verfügung gestellt? Bis hin eben, und da sind wir dann auch wieder bei dem Entgeltabrechner, das kannst du dir vorstellen, Lukas, die erste Frage, die kommt, ist, was kostet uns das denn? Das heißt, wird ja nicht nur ein Modell angeboten, sondern es werden ja zig Modelle durchgerechnet. Und wer rechnet sie am Ende des Tages durch? Der Entgeltabrechner. Ja, und damit sind wir nämlich auch genau wieder bei der Begründung, warum Entgeltabrechner nicht nur einmal im Monat arbeiten, sondern die arbeiten kontinuierlich, nicht nur an der Pflege der Stammdaten, sondern eben auch, um solche Tarifmodelle hochzurechnen, um solche Bonusmodelle entsprechend vorzubereiten und natürlich die ganzen anderen behördlichen Dinge, die noch dazukommen. Aber das ganze Thema Rewarding ist ein wesentlicher Punkt. Ich würde mal sagen, das ist die strategische Komponente der Entgeltabrechnung. Ja, wenn das Brutto irgendwann gegeben ist durch Tarifpartner, dann ist gut, dann ändert sich da auch nicht viel, dann kann ich auch wenig machen. Die strategischen Elemente sind eigentlich die Zeitwirtschaft. Ja, wie flexibel kann ich jemanden einsetzen, auch in seiner Lebenssituation, haben wir ja alle erlebt, jetzt auch mit Homeoffice und 4-Tage-Woche erleben wir gerade. Wir erleben gerade Arbeitszeitkonten, ich spare jetzt was an, mache ein Jahr ein Sabbatical. Also all diese Dinge, das ist so die Flexibilität, die ja hinter auch in der Entgeltabrechnung sich wieder spiegelt. Und das Thema Rewarding, das ist etwas, was wirklich stark dann auch die Flexibilität der Entgeltabrechnung zeigt und nicht nur diesen starren Kern Brutto, Netto, Regularien, wie wir es häufig kennen. Und da ändert sich die Welt auch sehr stark.
Wenn wir auf das Thema KI auch nochmal so drauf blicken, nicht nur als Technologie, sondern auch auf das Thema Payroll, finde ich, hat es dann natürlich auch einen stark verändernden Charakter, weil es ja auch den Ansatz zum Beispiel Pay for Skills gibt. Eben genau, dass ich gar nicht mehr in so einer Matrix operiere, wo ich sage, naja, so und so viele Jahre Berufserfahrung, weil ich merke als Unternehmen, Mist, wir brauchen KI-Skills. Also hat hier keiner. Und das sind meistens nicht Leute, die schon seit 10, 20 Jahren, gab ja auch den Podcast mit Stefan Schüssler, wo er auch gesagt hat, in Zukunft wird es wahrscheinlich stärker diese KI-Kompetenz in den Unternehmen geben, strukturiert. Momentan ist ja nicht so stark vorhanden. Da muss ich natürlich auch drauf reagieren und mir überlegen, naja, wie bezahle ich denn so im Endeffekt dann einen Skill auch, der sehr strategisch relevant fürs Unternehmen ist. Inwiefern hast du das Gefühl, dass auch sowas das Thema Payroll nochmal stark verändern wird?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube an sich, dass wir neu umdenken müssen. Das bedeutet aber auch immer, da sind wir wieder bei der Transformation, ja, dass man natürlich von alten Strukturen loslässt. Jetzt haben wir so ein bisschen in der Payroll immer das Thema, wir kennen auch sowas wie Besitzstände. Das klingt ganz furchtbar, aber da gibt natürlich ganz viele Regularien auch und ich sag mal Regeln, dass ich nicht einfach von heute auf morgen alles umsetzen kann. Was wir aber erleben, ist ja der Trend, dass neben den klassischen Tarifbindungen, wo ja häufig Alter und Skills schon mittlerweile eine Rolle spielt, aber natürlich überhaupt nicht die Flexibilität bietet, es ganz neue Vergütungsmodelle gibt. Ja? Und die müssen natürlich irgendwo passen, die müssen erarbeitet werden. Ich bin der Meinung, dass das stärker kommen wird, dass wir weg von der klassischen Tariftabelle, die wir ja immer noch haben, ja, dass die ganze Bruttofindung sich ganz anders aufstellen muss und dass wir eigentlich Mitarbeiter sehr individuell betrachten müssen. Das passt sicherlich nicht in alle Arbeits- und Lebensbereiche mit hinein. Wir werden immer noch die klassischen Berufe haben, wo man das schon über eine gewisse Erfahrung auch so einstufen kann. Ich denke aber, dass viele Unternehmen ja auch von der Arbeitgeberattraktivität sich genau dadurch auszeichnen, dass die Mitarbeiter nicht nach Alter und nach was auch immer, nach Berufserfahrung damit einhergehend beurteilen, sondern viel stärker nach den Skillsets beurteilen und es werden ganz neue Skillsets in das Unternehmen hineinkommen. Das kann sogar so weit gehen, dass der Payroller sich dadurch auszeichnet, dass er eben nicht mit einer Stollfußtabelle wie früher die Steuer berechnen kann, sondern dass der Payroller sich dadurch auszeichnet und innovativ auszeichnet, dass er eben Vergütungsmodelle entsprechend adaptiert, ja, mithilft bei der Gestaltung der entsprechenden Betriebsvereinbarung. Es muss ja immer noch ein gewisses Regularium geben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, bis hin eben, dass es auch Entgeltabrechner geben wird, die sehr stark KI-Modelle vorgeben und sagen, ich habe das Know-how noch, ich weiß, das prüfe ich immer. Lass uns mal schauen, ob es nicht ein KI-Szenario gibt, was genau diese Prüfungen letztendlich macht. Ja.
Du hast die individuelle Betrachtung des Mitarbeiters in den Vordergrund gerückt. Individuell ging es heute auch zu hier in dem Podcast, um natürlich deine Perspektive rund um das Thema Payroll. Vielleicht zum Abschluss noch so 2, 3 persönliche Fragen. Was ist dein liebster Benefit?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist mein liebster Benefit aus Unternehmersicht gesehen, was ich auf meine Entgeltabrechnung haben könnte?
Genau, oder? Also du kannst auch träumen, muss jetzt auch gar nicht, sagen wir mal, einer sein. Oder welchen Benefit hättest du gern vielleicht auch?
Ich glaube, das ist ja immer sehr stark lebensphasenabhängig. Ne? Früher hätte ich vielleicht gesagt, den Bonus, um das und das kaufen zu können. Heutzutage ist einer der größten Benefits für mich eigentlich, auch meine Arbeitszeit flexibel einsetzen zu können. Weil wir haben stressige Phasen, wo ich sagen würde, ja, da bin ich voll on. Ich merke aber auch, jetzt meinem Alter geschuldet, dass es Phasen gibt, wo ich einfach mal einen Tag oder zwei ganz flexibel Ruhe brauche. Und einer meiner größten Benefits, und das bietet im Übrigen auch die SAP, ist einfach auch spontan sich mal einen Tag oder zwei rausnehmen zu können.
Das heißt, bei Jürgen von der Lippe, der hatte doch früher diese Sendung Geld oder Liebe, wäre die Frage jetzt nochmal meine.
Es ist Liebe.
Ist es Liebe.
Und da sind wir auch wieder bei Rewarding. Ne? Das ist eben nicht mehr nur noch so, dass Monetäres zählt und ja, die nächste Dienstwagenstufe oder ne, der Bonus, der verpufft. Ne? Sondern die Menschen brauchen heutzutage ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten genau das. Und als du mich gerade gefragt hast, genau das kam gerade bei mir hoch. Ich will nicht sagen, dass Geld uninteressant ist, ja, gerade nicht in der heutigen Zeit bei gestiegenen Lebenshaltungskosten und allem, was wir so haben oder Altersversorgung, sondern es ist eher das Thema, jetzt in einer gewissen Lebensphase brauche ich unterschiedliche Dinge. Ich brauche ab und zu mal Zeit für mich, um wieder die Akkus aufzutanken.
Und vielleicht abschließend noch ein Denkanstoß oder Denkimpuls. Das Thema Payroll sollte man heute neu denken, weil
es absolut an der Zeit ist, das zu tun. Und weil es nicht mehr viel Zeit gibt, jetzt noch zu agieren. Weil wir müssen die Leute, die jetzt noch dieses Know-how haben, die müssen wir, ich sag das mal ganz flach, anzapfen, deren Know-how, um es in die neue Welt zu überführen. Das wird nicht das Gleiche sein vom Know-how, was künftig gebraucht wird. Aber ich brauche für die Transformation ja immer beide Seiten. Ich muss einen haben, der es aufnimmt. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch einen haben, der es abgibt. Und wenn die Leute beim Abgeben weg sind und dazwischen entsteht eine Lücke, dann haben wir ein Thema. Insofern ist der Ansatz, und das ist völlig unabhängig von Software, das ist auch aus meiner Sicht völlig unabhängig von irgendwelchen Wartungsabkündigungen, irgendwelcher dreistelligen Abkürzungen der SAP, das ist einfach diesem betriebswirtschaftlichen Feld geschuldet, sowohl in der Zeitwirtschaft als auch in der Entgeltabrechnung, als auch in diesen Personal-Core-Themen, die noch wissen, warum haben wir das gesammelt, ja, um mal wieder die Jäger und Sammler noch mal zum Schluss mit reinzubringen. Deswegen glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, noch die Leute zu nutzen, die da sind, um in die neue Welt zu transformieren, um auch künftig diese Kernprozesse in einem Unternehmen unterbrechungsfrei und in der gleichen Qualität, zumindest in der gleichen Qualität, durchzuführen, wie es bisher gewesen ist.
Ich greife das betriebswirtschaftliche Feld, was du gerade aufskizziert hast, gerne auf. Ich sage vielen Dank für den Doppelpass hier im Podcast und eben auch das exzellente Zusammenspiel, was wir nach diesem Podcast vielleicht auch nochmal erleben werden. Vielleicht schauen wir uns ja mal zusammen noch ein Fußballspiel an. Du hast gesagt, bei der Frage Geld oder Liebe, ist es Liebe? Ich habe auf jeden Fall geliebt, was du heute hier kundgetan hast bei einem Thema, was vielleicht nicht für alle auf den ersten Blick so ja ganz klar als super das sexy HR-Thema anmutet. Aber ich glaube, du hast sehr, sehr vielfältig Perspektiven reingebracht. Ich mag auch, dass du ganz bold sagst, Recruiting, Learning, Talent Management, das sind gar nicht so meine Themen, sondern es ist eher so das Thema Rewarding und auch dann im Endeffekt Payroll. Ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke. Es hat mir großen Spaß mit dir gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe auch wirklich, wir konnten so ein bisschen beitragen, mal diese Entgeltabrechnung zu mystifizieren. Und vielleicht einen Abschlusssatz noch, wenn ich das als Gast machen darf, ist, vielleicht kriegt man damit auch einen anderen Blick auf die tagtägliche Arbeit und Verantwortung, die Entgeltabrechner und Personaler im Core-Bereich übernehmen, weil häufig die Talent-Leute wirklich vorne stehen. Das ist auch okay, ja, weil es viel um Marketing geht. Dahinter gibt es eine solide Gruppe von Menschen, die häufig auch wirklich übersehen werden. Und das ist eigentlich schade an der Stelle. Deswegen, wenn das heute dazu beigetragen hat, vielen Dank für die Einladung. Ganz toll. Super.
Und ich sehe immer mehr Parallelen zum Fußball, nicht nur zur Physik. Ja, weil auch da steht ein Physio hinten dran, der die Mannschaft fit
mietet. Den man auch nicht sieht, ja, beim Pokal.
Und fängt auch noch mit P an. Also von daher, und der People Perspectives Podcast hat sowieso 3P. Also von daher auch die Zahl 3, 3 Punkte, 3 Buchstaben, die hat uns heute gut begleitet. Ich glaube, wir haben eine runde Sache aus Payroll gemacht. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen an René habt oder auch ja an uns als Make, dann schreibt uns gerne Mail an hello@make.com. Ich glaube, man kann auch auf LinkedIn natürlich gerne auch auf dich zukommen. Also von daher ganz, ganz lieben Dank und wir sagen Katsching, macht euch einen schönen Tag und immer schön am Rollen bleiben.